Thomas Fricke is a physicist, and when he's not
Thomas Fricke ist Physiker, und wenn er keine Vorstellung, Vorlesung über
die Reaktivierung von alten Atomreaktionen. Es reicht nicht mal, um KI Energie zu decken. Thomas wird uns ein bisschen über die Elektro über die Strom über den Stromverbrauch von KI erzählen. Ja, vielen Dank. Ja, ich bin Teil von dieser Gruppe. Vielleicht habt ihr schon diesen Talk gesehen über die elektronische Patientenakte gesehen. Diese Menschen, mit denen arbeite ich gerne. Also persönlich mache ich gerade sehr viel Cloud Security und über Thermodynamik und Ähnliches gebe ich auch Lesungen, aber jetzt erstmal die ganz grundsätzlichen Sachen. Was ist ein Datencenter? Ihr denkt, dieses nette Bild hier zum Beispiel, das ist, was ihr euch vielleicht vorstellt oder was ihr seht auf Präsentationen. Und alles glänzt, alles schön, aber in Realität ist es ein bisschen anders, weil Datencenter sind mehr oder weniger riesige Fabriken, um Datenpower und Speicherplatz zu kreieren, herzustellen. Auf der oberen linken Seite, das ist in Frankfurt, hier sind total viele Datencenter in einer Reihe. Und auf der linken Seite der Hauptstraße sieht man Amazon und auf der rechten Seite NTT, bekannt als. Und im Endeffekt, im Vergleich, wenn man das vielleicht vergleicht mit einer Bäckerei, das Datencenter ist die Bäckerei und die Brötchen sind die Serverschränke. Und es wird immer wieder, Racks werden ausgetauscht, neu angeliefert und es ist sehr viel Strom, der da angeliefert werden muss. Auf der rechten Seite Berlin-Spandau, da gibt es eine. Auf der rechten Seite.
Ein Kraftwerk?
Ein Kraftwerk. Auf der rechten Seite ist. Ein Datencenter braucht bestimmte Dinge. Sie brauchen Wasser, sie brauchen Netzwerk, sie brauchen Strom. Sie brauchen aber auch Diesel für die Generatoren. Sollte etwas passieren. Und sie sind hochgeschützte Anlagen. Das ist alles öffentlich von NTT. Sie sind gegen Angriffe geschützt und man kommt nicht mal hinter das Glas. Und das Glas kann man nicht mal mit einer Kalaschnikow zerschießen. Also es ist nicht wirklich einfach, da reinzukommen in so ein Datencenter und das übernehmen. Es ist ein Plan hier oben links für ein Datencenter in Berlin. Das ist die Zukunftsfabrik. So werden Zukunftsfabriken aussehen. Um euch einfach nur ein Gefühl zu geben für, wie so etwas aussehen würde. Es sieht nicht unbedingt aus wie ein blinkendes rein an Computern. Aber ja, es ist ein bisschen anders, als man sich vorstellt. Also es sind eigentlich Fabriken, Datenfabriken. Und sie brauchen Energie. Und im Durchschnitt ist es ein bisschen schwierig zu sehen, zu erheben. Aber kleine Datencenter brauchen ungefähr so 12 Megawatt in Berlin bis 40 hoch. Und geplant in der Stadt Berlin sind tatsächlich Datencenter geplant, die bis zu 300 Megawatt verbrauchen werden würden. Dafür braucht man auch Diesel für die Notfallgeneratoren. Normalerweise hat man einen Tag Dieselvorrat und dann braucht man auch Transportkapazitäten. Dieses spezielle Datencenter in Spandau hat drei Zugangspunkte, zwei davon von der Straße, aber man kann auch im Falle einer Übernahme oder ähnlichem sozialen Unruhigen kann man das sogar von Tankern auf dem Wasser anliefern. Das ist ein bisschen ungewöhnlich. Normalerweise ist es eigentlich nur über den Straßenweg mit LKWs angeliefert. Aber das ist ein bisschen interessant in Berlin. Und sie brauchen auch Transformatoren, Transformationsstationen. Man kann nicht einfach Sachen da reinstecken in die. Es funktioniert elektrisch einfach nicht. 300 Megawatt muss man irgendwie managen. Also man fängt mit einer Stromversorgung von 110 Kilovolt an und dann muss man das runtertransformieren in den Strom, den man braucht. Ich habe versucht, die Berliner und Brandenburger Stromversorgung zusammenzurechnen. Das ist ungefähr 900 Megawatt, was in Berlin und was außenrum passiert, ist noch ein weiterer Gigawatt, also 1 bis 2 Gigawatt ungefähr. Und 1 bis 2 Gigawatt ist für Berlin ungefähr per Plan. Das ist ganz schön viel. Und wenn man diese Datencenter auch noch runterkühlen möchte, dann braucht man Wasser, das muss man auch transportieren. Man braucht vielleicht auch einen Fluss. Normalerweise hat man Milliarden an Geräte im Werten von Milliarden an Euro in so einem Rack. Und man hat mehrere Tausend an diesen Racks. Also die Hardware-Investierung, Investments sind mehrere Milliarden. Wir reden von Milliarden an Euro. Man braucht auch mehrere optische, redundante Glasfaserkabel, Anschlüsse dafür, eine Zugangskontrolle. Und Datencenter können sehr laut sein. Wenn man da mal reingeht, das kann hoch bis 90 Dezibel sein. Das ist jetzt nicht so wie hier, das ist jetzt nicht unbedingt ein leiser Raum, aber in einem Datencenter ist das fast 90 dB plus. Das ist ein großes Geräusch, also sehr, sehr lautes Geräusch. Und übrigens, das Dach ist überhaupt nicht geschützt. Also von den Straßen aus ist alles extrem sicher, Sicherheitsvorkehren ausgesteckt, aber nicht von oben, nicht vom Dach.
Und was verbraucht eigentlich die Elektrizität oder die Energie in einem Rechenzentrum? Also Servers etwa 43%, Kühlung auch etwa und die Speichervolumen, Speicherdatenträger etwa 11%, Netzwerke etwa 3%. Und diese Energie, wenn etwas berechnet wird, wird die Energie völlig nutzlos dann eben rausgepustet. Man kann auf verschiedene Weise kühlen. Man kann also Wasser zum Beispiel nehmen und es verdampfen. Und die Art der Kühlung bedeutet, dass das Wasser recycelt werden muss. Und das braucht auch wieder weitere Energie, weil es dann wieder runtergekühlt werden muss. Und dies hier ist eine Quelle von OpenAI. Hier wird der Energiebedarf für das Trainieren und Ausführen von Netzwerken seit den 60ern aufgezeichnet. Bis etwa 2016 wird es dann tatsächlich von Moore's Law komplett abgedeckt. Also Effizienzsteigerungen in Prozessoren. Haben den Bedarf komplett standgehalten, sind mitgewachsen und dann gab es auf einmal hier, wir haben hier eine logarithmische Skala auf der Y-Achse und der Exponent ist dann auf einmal auf 3,6 hochgesprungen von etwa. Wir haben mit Moore's Law die Aussage, dass etwa alle 2 Jahre die Rechenleistung verdoppelt. Und hier haben wir eine Verdopplung etwa alle 3 bis 4 Monate. Wir haben also in 2 Jahren fast einen Faktor 64. Und das bedeutet das, was wir hier sehen, eine Explosion im Energiebedarf. Und eine Explosion bedeutet, dies ist tatsächlich eine Explosion. Wenn in der Physik über Explosion gesprochen wird, dann wird exponentielles Wachstum damit bezeichnet und zum Beispiel nukleare Kettenreaktionen, Bevölkerungswachstum, Infektionen am Anfang einer Epidemie. Aber dies ist normalerweise durch die Ressourcen dann begrenzt. Wenn wir uns hier die Vorhersagen anschauen, dies ist also ein Bild von Mai 2024, ein aktuelles Bild. Und die US-Regierung basiert ihre Entscheidungen auf dieser Vorhersage vom Electric Power Research Institute. Das Internetgeschäft hat hier um 2005 bestimmte Steigerung verursacht. Dann blieb der Energiebedarf mehr oder weniger konstant. Und jetzt sind wir hier im Jahr 2024 und haben verschiedene Szenarien von langsamen über höherem zu höherem Wachstum. Und die hohen Szenarien sind ein Wachstum von 50% jedes Jahr voraus. Und das heißt, dass im Jahr 2030 in den USA 9% des Gesamtenergiebedarfs des Landes der USA von Rechenzentren stammen. Das hat also Konsequenzen. Wir haben bisher noch nie ein fünffaches Wachstum in so kurzer Zeit gesehen. Das Stromnetz in den USA ist darauf nicht vorbereitet. Und alle KI-Menschen treffen sich nun mit der Regierung. Und die Entscheidungen, die wir sehen, sind, ja, das brauchen wir, denn da werden die Chinesen alles übernehmen. Es gibt also sehr viel Angst, Dinge zu verpassen. Wenn wir das nicht tun, dann werden es die Chinesen tun und wir werden den nächsten Weltkrieg verlieren. Wir müssen die US-Führerschaft behalten. Und die Regierung sagt auch, dass dies ein ganz entscheidender Teil der Wirtschaft ist und wir brauchen einen AI New Deal. Und Atomkraft ist jetzt die Rettung. Das ist, worüber Sie reden. Wir reden hier nicht über die guten alten Atomkraftwerke, wie wir sie in Frankreich kennen. Es sollten kleine modulare Reaktoren sein. Ihr seht, das ist alles sehr schön grün. Das ist also dieses Unternehmen NuScale, das inzwischen bankrott gegangen ist und jetzt in andere Energieformen investiert. Wir brauchen hier für 4 bis 12 Einheiten für eine normale Größe. Das ist aber zu teuer. Auf der anderen Seite, diese Firma macht nun Solar- und Windenergie. Und auf der anderen Seite sehen wir X-Energy XE100, ein Hochtemperaturreaktor, heliumgekühlt, mit mit Uran-235 Kugelchen, die können mit Lastwagen transportiert werden und eine übliche Einheit hat 80 Megawatt, man braucht 4 davon. Das Problem ist aber, dass wir das Uran nicht dafür haben. Das Problem ist aber, dass die Uranressourcen begrenzt sind. Russland kontrolliert große Teile davon. Und wenn man etwas baut, was auf einem Lastwagen transportiert werden kann, hat man immer das Problem der Verbreitung dieser Technologie. Man kann das Uran einfach wegnehmen und etwas Unerwartetes damit tun. Hier ist also ein Factsheet und das kann über archive.is gelesen werden. Das ist von Bloomberg. Bloomberg ist mehr oder weniger das Betriebssystem des amerikanischen Kapitalismus. Und hier haben wir Zweifel, die geäußert werden. Das sind ernsthafte Zweifel. Jeder Hyperscaler braucht etwa 5 Gigawatt. Und das heißt etwa 150 dieser kleinen mittleren Reaktoren und wir haben keine Prototypen oder 3, 2 in China, einen in Russland. Die Folie hat hier einen Fehler und keine in den USA oder in der EU und das hat Gründe. Wenn man das in Deutschland machen sollte, müsste man die Wismutmine neu eröffnen, was eine ganz schwierige, ganz schlechte Entscheidung wäre. Also diese kleinen modularen Reaktoren haben ein großes Problem. Und die Firmen, die dies machen, zum Beispiel Pacific Gas and Electric, das ist die Firma, die es nicht schafft, Energie in Kalifornien zurzeit bereitzustellen. Ein weiteres Faktum auf der rechten Seite ist, dass diese Datencenter nur sehr wenige Jobs verursachen. Das ist also nicht diese Jobmaschine, von der gerne geredet wird. In Deutschland und auch in den USA sind sie sehr ungleich verteilt. Chicago, Texas, Virginia in den USA. Und eine der letzten Entscheidungen der beiden Administrationen war, dass sie KI-Rechenzentren auf bundeseigenen Grundstücken machen wollen. Und die sind offenbar wahrscheinlich Grundstücke, die sonst zur Lebensmittelherstellung genutzt werden oder so. Also in Europa haben wir dasselbe Problem. Irland hat bereits 20% seiner Stromkapazität in dieser Branche. Sie können das also nicht einfach auf 100% erhöhen. Dann gäbe es nichts anderes wäre nichts übrig für irgendwelche anderen Zwecke. Also nur ein kleiner Realitätscheck hier anhand der Zahlen, die in öffentlich zugänglichen Quellen zu finden sind. Was wir auch wissen und was wir tun können, ist, dass auf der anderen Seite, hier haben wir Remote Fusion, also Fusion aus der Ferne und Solarenergie und Wind. Die Preise für diese Energieformen brechen gerade exponentiell zusammen. Und wenn man sich die Speicherkosten anschaut, wird dies deutlich günstiger sein als diese urangetriebenen Atomreaktoren zu bauen. Wir haben also jetzt einen Wettlauf, wie schnell wir diese Energiebedarfe bereitstellen können. Und das passiert also jetzt. Hier ist ein Vergleich. Und was ich bisher nicht erzählt habe, ist, dass der Vorrat an Uran unter den aktuellen Verbrauchszahlen, also von vorhandenen Kraftwerken, in etwa ja, irgendwas zwischen 12 oder 130 Jahren verbraucht sein wird, 60 vielleicht. Und wenn wir den Verbrauch erhöhen, dann wird es also in 12 Jahren schon verbraucht sein. Das war die Energiefrage und das nächste ist Wasser. Wie wird ein Rechenzentrum gekühlt? Ein schönes Bild aus dieser Veröffentlichung. Normalerweise sehen wir also irgendeine Wasserquelle außerhalb und dann haben wir einen Wärmeaustausch, was wiederum weitere Energie verbraucht. Und dann, wenn wir Wasserkühlung brauchen, weil es sich um KI handelt, brauchen wir Racks, die etwa 100 Kilowatt pro Rack verbrauchen für die Kühlung, sodass also etwa 30% für die Wasserkühlung. Es ist sehr, sehr schwer, Zahlen zu finden für den Verbrauch für die Kühlung. Es hängt auch vom Wetter ab. Es sind etwa 1 bis 9 Liter Wasser pro Kilowattstunde, das könnten wir abschätzen. Und vielleicht wären 3 Liter pro Kilowattstunde in einem sehr effizienten Datenzentrum oder Rechenzentrum. Es gibt eine Menge Greenwashing. Hier haben wir die Effizienz des Energieverbrauchs und Google sagt euch sehr gerne, ja, wir haben hier 1,36, das ist aber eine Lüge. Sie recyceln das Wasser nicht, weshalb dieses Diagramm für Microsoft und Google so unterschiedlich ist und sie so verschiedene Ergebnisse, Werte hier ausweisen. Google also betrügt euch in den Glauben, dass alles recycelt werden kann, alles grün sei. Wenn ihr das verkauft, vergleicht, hier ist eine typische NVIDIA H100 Hopper Grafikkarte, verglichen mit dem Modell nach alter Technik. Die Karte ist etwa handgroß, 700 Watt werden gebraucht und wir brauchen Tausende davon und dein Gehirn verbraucht nur 20 Watt. Wenn wir das vergleichen und jeden Transistor vielleicht als Synapse zählen, was ein Neuron tatsächlich mehr oder weniger ist, dann brauchen wir 10.000 H100, um ein Gehirn zu simulieren. Und dann vergleichen wir also, dann müssen wir vergleichen 7 Megawatt für die Simulation und 20 für das Gehirn, für Kühlung, Netzwerk und Transport. Raten wir etwa 140 Megawatt noch als Gesamtsumme, um ein Gehirn zu emulieren. Und deswegen verwendet also die Matrix im Film Matrix die KI Menschen.
Jetzt haben wir ein Problem mit dem Bildschirm. Okay, wir haben ein bisschen Chaos hier an Tag 4, scheinbar. Währenddessen. Wo haben wir das Problem? Nein, es ist nicht dein Laptop, es ist unser was, der vielleicht bei uns. In der Zwischenzeit.
Let's have a little bit of interaction with the audience.
Lass uns ein bisschen mit dem Publikum interagieren.
So, audience.
Also, liebes Publikum.
How many of you?
Wie viele von euch? Ja, zeigt doch bitte eure Hände, hebt eure Hände hoch. Habt schon mal ChatGPT eine Frage gestellt? Jemals. Wie viele von euch haben heute ChatGPT eine Frage gestellt? Also, davon ausgehend, an dieser Konsumstatistik, habt ihr jetzt mehr Energie verbraucht als der Projektor, der Beamer und alle Lampen hier im Gebäude. Und angesichts der Daten, die wir heute schon gesehen haben, wer hat denn ein gutes Verständnis von Exponentialen? Ja, ich glaube euch nicht. Leute sind ganz, ganz schlimm mit Exponentialen. Also vielen lieben Dank an den
A round of applause for our speaker.
An den Sprecher, an
weiter geht's.
Okay. Und weiter geht's. Okay. Also es wird jetzt noch schlimmer. Das ist unsere Voraussage für Müll, Datenmüll von der KI. Für 3.500 Euro Daten im Wert von diesem Geld wird einfach weggeschmissen. Das ist so normalerweise Leben von einem Datencenter. Das hier sind Artikel von der Deutschen Welle und eine Vertausendfachung von Datenmüll. Eine Vertausendfachung der Steigung. Das ist ein Riesenproblem, weil wir haben auch wir haben viel zu wenig Kupfer, also unser Metallkonsum ist für Kupfer im Vergleich ist ein Megawatt an einem Datencenter braucht man 27 bis 33, also ungefähr 30 metrische Tonnen an Kupfer. Der Data Center Magazin sagt, und das die obere Linie hier ist der vorausgesagte Bedarf an und die untere ist die Balken sind die Extraktion von Kupfer, also Kupfer. Wir haben also das Kupfer erstmal einfach nicht mehr. Kupfer abzubauen ist ein desaströser Vorgang für die Umwelt. Und es wird vor allem von indigenen Menschen abgebaut, weil die meisten Menschen werden da aus finanziellen Gründen reingedrückt. Also für 27 Tonnen Kupfer kann hoch auf 1000 bis 9000 Liter die Stunde verbraucht werden für den Abbau. Und das würde die Preise, das ist, steigt die Preise nochmal 15 sehr stark. Dieser Einfluss auf die Umwelt ist natürlich auch lokal extrem stark. Und das ist im Prinzip Neokolonialismus, dieser Einfluss auf die lokale Umwelt beim Abbau. Wir sehen sogar Verbindungen zwischen Amazon und Google und so ein paar illegalen Goldabbau-Firmen in Brasilien. Die nicht wirklich bis jetzt nachgeschaut wurden. Da haben wir denn Alternativen? Ja, wir haben neuromorphe Computing. Das ist noch nicht ganz aus den Universitäten raus. Das könnte 27% es würde uns aber nur ein bisschen Zeit ersparen, nur ein ganz bisschen. Es gibt auch neue Hardware, die vielleicht 95% der Energie einsparen könnte. Man könnte die Hitze reduzieren. Das passiert schon die ganze Zeit in Berlin zum Beispiel. Also die Hitze wird als Fernwärme umgewandelt. Und was wir jetzt hier sehen, auch wenn wir das machen würden, würden wir trotzdem jegliche Limits an Energie, Metall, Wasser trotzdem auch noch brechen. Wir müssen uns also wirklich darum kümmern. Hier ein Buch von Koi Saito über das Endwachstum von Technologie und Datencentern. Wenn wir das nicht machen, dann wird diese exponentielle Wachstum wird uns umbringen und wir wissen nicht genau, welche Grenze zuerst angefasst, also gebrochen wird. Es würde die Energieversorgung, die Wirtschaft, die Umwelt, den gesamten Planeten könnte zuerst gebrochen werden, weil alle Limits sind schon fast ausgeschöpft. Wenn wir also ein Endwachstum anwenden, die dauerhafte Beschäftigung durch Werbung, durch Überwachung bringt uns im Prinzip auch um mit diesem unbeschränkten Wachstum.
Der Grund dafür ist, dass wir nach Kohai Saito sowas wie eine Bad Bank aufbauen. Wir externalisieren Dinge an die Umwelt, an die Zukunft, an Kolonien, an Probleme an Minderheiten. Und man kann das auch noch ausweiten auf Tiere. Und dies ist tatsächlich im Gegensatz zum orthodoxen Marxismus, wo nur der Hauptwiderspruch der Kapitalansammlung geschaut wird. Und wir haben dann sekundäre Widersprüche. Die sozialistische Bewegung hat zurzeit große Probleme und Degrowth, Endwachstum, und sie sehen zum Beispiel den Konflikt zwischen Mann und Frau als sekundär an und zwischen lokalen und ausländischen Arbeitern. Und das ist ein großes Problem. Ich habe jetzt nicht mehr genug Zeit. Ich habe eine Version dieses Talks in Halloween in Dublin vorgestellt. Und das war dort ein bisschen was Spezielles. Und hier ist meine Schlussfolgerung, man kann eine Menge Theorie benutzen. Saito hat ein Argument, dass das Karl Marx grün war. Das ist nicht in die Bücher reingekommen, aber ich denke, sie haben eine Menge Briefe, um das zu unterstützen. Und auf der anderen Seite wollen wir uns nicht als Arbeiterklasse ansehen. Revolutionen sind nicht erfolgreich, außer nach einem Krieg. Und ich möchte keinen Krieg. Die Externalisierung ist real, die Machtkonzentration ist real. Wir brauchen eine Art von Degrowth, also Endwachstumskommunismus. Und wir haben bereits mit Kollaborationen angefangen. Open Source und Wikimedia sind ein Beispiel, aber nur die Privilegierten können daran teilnehmen. Und wir müssen nun an die Rechenzentren, die Umweltbedingungen, die Lieferketten schauen. Und wir müssen grüne Technologie auf jeden Fall verwenden, aber sie wird uns nicht retten. Wir müssen den Zusammenbruch verhindern. Dafür brauchen wir die grüne Technik, aber dafür reicht sie nicht aus. Und schauen wir uns nun die kommenden Veränderungen an, die wir überall sehen werden. Eine Menge FOMO, also Angst, Dinge zu verpassen, werden wir sehen oder sehen wir bereits. Wir haben hier dieses DOGE, Department of Government Efficiency, von einem Milliardär in den USA. Wir wissen, um wen es geht. Und eine Vorhersage, die ich geben kann, dieses Anliegen wird missbraucht werden, um Umweltschutz zu verschlechtern. Und was ist mit der EU? Wenn ein Datenzentrum in deiner Region geplant wird, fragt nach dem Ressourcenverbrauch, aber nicht nur den lokalen, sondern auch nach dem globalen Ressourcenverbrauch. Die aktuelle Warnung für die Region Köln: Microsoft will riesige Rechenzentren dort bauen. Und sie haben hier wieder diese Argumente, dass sie Arbeitsplätze schaffen. Und jemand sagte mir, ja, die Stromerzeuger können aber leider nicht die nötige Energie bereitstellen. Und das bedeutet, dass nach einer Weile, wenn der Kohleabbau wird der Braunkohlenabbau einfach fortgesetzt werden. Das passiert hier also in Nordrhein-Westfalen. Und jemand wird definitiv vorschlagen, mit dem Braunkohleabbau fortzufahren. Deswegen also meine Schlussfolgerung: glaubt nicht dem KI-Bullshit-Bingo. 1970 schrieb Marvin Minsky, dass die KI alles übernehmen würde in 3 bis 8 Jahren, bis zum Ende des Jahrzehnts. Der Ressourcenverbrauch ist komplett außer Kontrolle geraten, nicht meine Wortwahl. Wir sehen hier einen Graphen, wo also das Risikokapital zuerst zusammenbricht. Und auf der unteren Linie sehen wir also den Aktienkurs von Cisco. Und auf der anderen, der grünen Linie, den Nvidia-Aktienkurs. Das ist also nur ein Teil. Es wird mehr oder weniger eine Finanzkrise auslösen. Es ist schwer vorherzusagen, ob dies das Ende sein wird oder ob sie eine Politik herstellen können, die sie retten wird. Das ist also eine Menge Scharlatanerie. Und jemand aus dem EU-Parlament sagte mir, ja, die Atomindustrie verwendet hier dieselben Betrugsmethoden, KI, mit KI-Datenzentrumsleuten, und die haben hier massive finanzielle Interessen. Also öffentlicher Protest wird definitiv gebraucht. Und das ist also, was ich euch sagen wollte. Ihr könnt diesen QR-Code scannen, dann kommt ihr an die Folien, und weitere Lesematerialien sind hier verlinkt. Gary McGovern beschäftigt sich sehr, ist sehr aktiv auf Mastodon, Paris Marx, hat einen anderen Fokus. Dann gibt es noch meinen Halloween-Talk. Und das Buch von Kohei Sato gibt es eben bei Archive.org, Marx in the Anthropocene, also Marx im Anthropozän. Und da gibt es viele gute Ideen. Danke, vielen Dank fürs Zuhören. Es war mir eine Freude. Und es war auch uns, ich werde auch noch für Fragen zur Verfügung stehen. Es war auch uns eine Freude, hier zu besetzen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt uns gerne Feedback auf per E-Mail an hello@c3lingo.org oder verwendet den Hashtag C3Lingo auf Mastodon. Eure Übersetzer oder nein, eure Dolmetscher waren Sebalis und Fancy. Und jetzt ist Zeit für Fragen. Wie können wir Verbündete finden bei den Parteien des politischen Spektrums in Europa oder andererseits, welche Bewegungen sollten sich wie verbinden?
Und
nur eine Frage, bitte. Ja, offensichtlich die grünen Parteien, wenn sie überleben, wenn sie diese kommenden Wahlen überleben. Aber wenn ihr euch in die Wirtschaftsszenarien einklingt, dann sollten eigentlich alle Parteien hier ein echtes Interesse haben. Sollen wir wirklich für eine Branche, die sehr wenig Arbeitsplätze erzeugt, die Umwelt zerstören, oder wollen wir vielleicht 90% dieses Unsinns vermeiden? Wir haben einen Signalengel, wenn ihr also im Internet seid und zuhört, könnt ihr Fragen stellen. Und der Signalengel hat tatsächlich Fragen, außer mit die Signalengelin sagt, dass das Internet fragt. Es gibt eine Faustregel, wie viele Arbeitsplätze mit der Erstellung eines neuen Rechenzentrums erzeugt werden. Gibt es die?
Ja, also wenn es gebaut wird und dann da auch bleibt. Lass mich kurz mal die Slide rausfinden mit Bloomberg, mit der Einschätzung von Bloomberg. Das heißt, sie haben 468 Millionen investiert und haben aber 340 Jobs, also ungefähr 140 Millionen pro Job. Also ich würde vielleicht in andere Jobs investieren. Und ich glaube, in Deutschland ist es ähnlich. Also nicht wirklich viele Leute in so einem Datencenter. Hi, hier. Danke für deinen Talk. Ich bin hier drüben. Es war wirklich cool. Ich habe ein bisschen darauf gewartet, dass du über das Mining redest. Du hast gesagt, es gab du hast Kupfer erwähnt und ich wollte sagen, dass Gramsci eine wirklich gute Referenz ist über Marxismus. Meine Frage wird sein, wie können wir Wissenschaftler, Computer, Nerds, Menschen, was können wir machen in unseren Feldern, um diese Situation zu verbessern? Ja, also man muss die Muster analysieren. Warum brauchen wir so viel Rechenpower? Wir müssen Gründe haben, Computer zu benutzen. Google, Amazon will das aus wirtschaftlichen Gründen, dass du so viel wie möglich benutzt. Und es gibt einen Server-Marxismus, der Team, die am meisten Server benutzen, ist das wichtigste und das schönste und tollste Team und kriegst am meisten Geld. Und wenn ich sage, ich kann dieses Projekt jetzt lösen mit einem Raspberry Pi und einem SQL Lite, dann, das habe ich auch selbst erfahren. Das heißt dann, wenn du das auf dem Raspberry machst und nicht mit großen Clustern, dann kann das gar kein richtiges Projekt sein. Also wenn du aber jetzt 10 Server dafür brauchst, dann bist du auf jeden Fall ein richtig cooler Typ und kannst das richtig, also das ist, Server-Machism, also Macho-Verhalten mit Servern und nicht Marxismus. Also versucht davon abzufallen, diese Ressourcen, versucht die Ressourcen zu minimieren. Also ich muss zugeben, ich habe ein bisschen Spaß daran, meine Computer so schnell wie möglich laufen zu lassen, aber ich habe jetzt eine erste Frage. Das Lauf, wie viel braucht denn eigentlich an Energie, um Computer zu bauen im Vergleich zum Betrieb? Das ist ein bisschen schwierig zu sagen. Die Effizienz kommt mit steigt zurzeit. Man müsste das jetzt richtig vernünftig berechnen. Aber die Nvidia H100 Karte Du brauchst die gesamte planetare Infrastruktur. Das ist die höchste Delikatur, und um die zu kreieren. Und die Ressourcen, du brauchst sehr viel. Es gibt keine publiken Daten. Also können wir uns nur einschätzen. Also würde ich sagen, ich habe keine wirklichen Nummern. Mehr als die Hälfte wird für die Produktion benutzt. Im Vergleich zum laufenden Betrieb. Also die Umwelt gut sauber zu halten, intakt zu halten, ist ein sehr konservativer Standpunkt. Warum einen konservativen Umweltpolitik? Naja, weil die Konservativen nicht unbedingt konservativ sind. All die Parteien sagen, sie wissen, wie man regiert, damit es gut für die Wirtschaft ist. Und es gibt viele Legenden, zum Beispiel bei der CDU, dass sie die deutsche Wirtschaft, das Wirtschaftswunder erfunden haben, kreiert haben. Und wenn man aber sich die Daten anguckt, das trägt sich irgendwie nicht. Also es ist irgendwie eine Lüge, die sie dir erzählen. Also ich arbeite mit der deutschen Regierung und sagen zum Beispiel, hier, ich habe die Möglichkeit, ein eigenes Datenzentrum zu bauen, dann machen wir einen Vertrag, einen 260-Millionen-Vertrag von BMI, und dann kommt Olaf Scholz und verkündigt die große Microsoft-Ära. Also es ist auf jeden Fall, die Konservativen sind definitiv nicht am Präservieren der Umwelt. Also sie erhalten die Umwelt nicht. Und ich schätze mal, sie handeln aus gutem Willen, aus guten Gründen. Aber er wird sofort als Kanzler gewählt und möchte diese Angst des Verpassens er möchte nicht Dinge verpassen. Es ist eigentlich nur Propaganda, dass die Chinesen das uns alles wegklauen. Und das muss man eigentlich alles dekonstruieren, unserer lokalen Politik. Das wird nicht passieren. Wir werden nicht viele Jobs davon bekommen. Und es wird die Umwelt kaputt machen.
Let's give Thomas once more a
noch einmal einen ganz großen Applaus für diesen fantastischen...